Einschlafen mit Star Wars. Der Podcast. Jetzt abonnieren und bewerten. Ich bin Marvin. Und in der heutigen Folge schließen wir die Erzählung zu den TIE-Jägern ab. Möge die Nacht mit dir sein. Niedergang des Imperiums.
Notfall! Imperiale TIE-Jäger im Bereich des Orbit-Docks! Alle Schiffe auf Gefechtsposition!
Wedge Antilles während der Schlacht von Sluice Van, 9 nach der Schlacht von Yavin. Auch nach der vernichtenden Niederlage von Endor war der TIE-Jäger weiterhin bei etlichen Schlachten dabei. Von den Kämpfen gegen die Sirug bei Bakura bis zu den Einsätzen gegen die neu aufgestellte Renegatenstaffel. Auf dem Planeten Malreth 4 trafen sie auf einen kleinen Außenposten und Katarion, welcher durch einen antiken Sith-Tempel die Kontrolle über die Eingeborenen des Planeten innehatte. Diesen befahl er, mit zurückgelassenen TIE-Jägern, die gelbe Solarflügel besaßen, die Sonderstaffel anzugreifen. Die Eingeborenen flogen jedoch nicht annähernd so gut wie echte TIE-Piloten, und so wurde der Tempel letztendlich zerstört und Katarion starb mit seiner Macht. Gegen Ende des Jahres versuchte die neu gegründete Neue Republik, die Kernwelt Brental 4 zu erobern. Für den Einsatz wurde auch die Renegatenstaffel abgestellt. In vielen der Kämpfe um den Planeten waren auch TIE-Jäger involviert, die für die Elite-Piloten der Renegatenstaffel aber kaum ein Hindernis darstellten. Anders sah es wiederum mit der 181. Imperialen Jägergruppe aus, die mit TIE-Abfangjägern ausgerüstet war und vom inzwischen zum Baron ernannten Sontir Fehl angeführt wurden. Knapp 2 Jahre nach Endor gelang es der Neuen Republik mit einem umgebauten TIE-Jäger, welchen man während der Kämpfe bei Bakura geborgen hatte, das imperiale Zentrum zu infiltrieren. Taicho Kelchu, welcher sich für diese Mission freiwillig gemeldet hatte, konnte dabei wertvolle Informationen für die Republik gewinnen. Nach 2 Wochen jedoch flog seine Tarnung auf und er wurde gefangen genommen. Er konnte später fliehen und kämpfte zusammen mit den restlichen Piloten der Sonderstaffel gegen den TIE-Jäger und seine Nachfolgermodelle. In der Zwischenzeit erstarkten die imperialen Kriegsherren immer weiter. Sie setzten ebenfalls TIE-Jäger in ihren Reihen ein, um ihre Ambitionen zu erreichen und ihre kleinen Reiche zu sichern. Nach der Übernahme von Coruscant sicherte sich Izan Izard, Leiterin des imperialen Geheimdienstes und ehemalige Nachfolgerin Palpatines, die Kontrolle über das Bacta-Kartell. Sie rüstete sofort ihre neue Privatarmee, die Tiferianische Heimwehr, mit allen ihr zur Verfügung stehenden TIE-Jägern aus, welche gegen die Sonderstaffel kämpfen sollten. Diese unterlagen jedoch meist kläglich gegen die besser ausgebildeten Piloten der Elite-Staffel der Republik. Und da Tifera über keine eigene TIE-Jäger-Fabrik verfügte, welche ansonsten nahezu überall in der Galaxis anzutreffen sind, musste sich Izard Ersatzjäger von den etlichen Kriegsherren im Austausch gegen Bacta erkaufen. Der Kriegsherr Singe galt als der gefährlichste unter ihnen. Um ihn aufzuhalten, setzte die Neue Republik sowohl die Sonderstaffel als auch die neu gegründete Gespensterstaffel ein. Diese sollte verdeckt arbeiten und die Streitkräfte des Kriegsherrn infiltrieren. Hierfür kaperten sie zuerst eines seiner Kampfschiffe. Dieses führte an speziellen Halterungen 4 TIE-Jäger mit sich, die von Piloten der Staffel, welche schon Erfahrungen mit diesen Maschinen gemacht hatten, im Kampf geflogen wurden. So gelang es ihnen letztendlich, ihre Maskerade so lange aufrecht zu erhalten, damit sie Admiral Trigit und seinen Sternzerstörer ausschalten konnten. Später brach die Gespensterstaffel in eine kleine imperiale Militärbasis ein und stahl dort mehrere TIE-Jäger und TIE-Abfangjäger, mit denen sie sich als die unabhängigen Raumstreitkräfte der Flederfalken ausgaben. Als diese getarnt, nahm die Staffel bei einem Angriff Singes auf den Werfplaneten Quad teil. Auch hier konnten sie ihre Tarnung lange genug aufrechterhalten, um den Kriegsherrn in eine Falle zu locken und seine Beute zu zerstören. Etwa 1/2 Jahr verging nach dem Tod Singes und die Republik konnte in einem ungewissen Frieden leben. Es gab nur noch kleinere Scharmützel und man glaubte schon, das führerlose Imperium würde sich von den Schlägen der Vergangenheit nicht mehr erholen. Doch hatte im Verborgenen ein neuer Gegner das Imperium geeint und bereitete seinen Feldzug zur Niederschlagung der Rebellion vor. Großadmiral Thrawn, kehrte 4 Jahre nach dem Tod des Imperators aus den unbekannten Regionen zurück und übernahm die Kontrolle des am Boden liegenden Imperiums. Er stattete zu Beginn seines Feldzuges sein selbsterwähltes Flaggschiff Chimäre mit 6 Staffeln TIE-Jägern aus. Zudem begann er damit, in normale TIE-Jäger-Droidengehirne einzubauen, um wertvolle Piloten zu schonen. In anderen Fällen, wie etwa bei der Schwarzschwingen-Staffel, stattete er die Jäger mit Schilden aus, um so die Kampfkraft der Staffel zu erhöhen. Als er ein Jahr später die geheime Schatzkammer des Imperators auf Wayland ausfindig machte, gelang es ihm, den Wächter, einen dunklen Jedi-Klon, in die Dienste des Imperiums zu stellen. Jorus Kabaoth verhalf dem Admiral während der Gefechte, seine Truppen besser zu koordinieren. Der Klon setzte eine kampfgeflechtähnliche Technik ein, um die TIE-Piloten durch seinen Verstand zu kontrollieren. Da es dem Imperium an Großkampfschiffen mangelte, plante der Großadmiral einen direkten Angriff auf die Werften von Sluis Van. Durch im Vorfeld durchgeführte Angriffe auf Planeten in der Nähe des Werftplaneten gelang es Thrawn, dass Admiral Ackbar als Konsequenz viele Schiffe aus der Gegend bei Sluis Van zusammenzog. Da die Republik aber ein Nachschubproblem hatte, waren viele der dort versammelten Kriegsschiffe umgebaute Transporter. Der Großadmiral, welcher bei diesem Gefecht auf die Dienste Kabaoth verzichten musste, rüstete einen kleinen Frachter mit einem Tarnfeld aus und verstaute in seinem Inneren mehrere TIE-Jäger und Minenmaulwürfe und ließ den Frachter in den Werftkomplex hineinfliegen. Nachdem der Frachter problemlos die Kontrollen passiert hatte, explodierte er hinter den Reihen der Verteidigung und seine Fracht schwärmte nach außen, wobei kurz danach Thrawns Armada in das System sprang. 11 nach der Schlacht von Yavin waren TIE-Jäger Teil der unabhängigen Kesselflotte von Moroth Duel. Darüber hinaus stellten die normalen TIE-Jäger, neben einigen modifizierten Maschinen, einen Großteil der Jagdmaschinen der Flotte unter dem Kommando von Admiral Dala dar. Dala war noch vor der Schlacht von Yavin von Groß Moff Tarkin als Bewacherin des Schlundzentrums abgestellt worden. Unterstützt von 4 Sternenzerstörern, der Hydra, Gorgo, Mantis und Basilisk, startete sie eine Art Rachefeldzug gegen die Neue Republik. Bei zahlreichen Gefechten, die unter anderem bei Mon Calamari und Kessel stattfanden, setzte sie die Jäger ein, doch entwickelte sich ihr Feldzug in ein Desaster und am Ende waren von ihrer ursprünglichen Flotte von TIE-Jägern nur noch 7 Maschinen einsatzbereit und ihr verbliebener Sternenzerstörer Gorgo schwer angeschlagen. Kurz nachdem Admiral Dala 12 nach der Schlacht von Yavin die zahlreichen imperialen Kriegsherren des Tiefkerns ausgeschaltet und deren Militär unter ihre Kontrolle gebracht hatte, begann erneut die groß angelegte Produktion von TIE-Jägern. Dala setzte unter anderem TIE-Jäger bei dem Angriff um Kom ein, welche die unzähligen TIE-Bomber eskortierten, die großflächig den Planeten bombardierten. Des Weiteren flogen einige TIE-Jäger Angriffe auf das Jedi-Praxeum auf Yavin 4, wobei der Jedi Strain 4 von ihnen zerstörte, indem er sie mit Hilfe von Machtwinden gegeneinander schleuderte. Der Neuen Republik gelang es im Verlauf des Krieges ebenfalls, einige TIE-Jäger zu akquirieren. Sie modifizierten sie jedoch weitestgehend, sodass sie über einen Hyperraumantrieb und andere Systeme verfügten. Eingesetzt wurden diese TIE-Jäger zum Beispiel in der Schlacht um Aduma, 13 nach der Schlacht von Yavin. Während des almanischen Aufstandes 17 nach der Schlacht von Yavin setzte der dunkle Jedi Kylla ebenfalls TIE-Jäger ein. Diese waren jedoch nicht mit Piloten bemannt, sondern wurden von Droiden gesteuert. Während der Schlacht von Almania gelang es den TIE-Jägern zusammen mit 3 ebenfalls von Droiden gesteuerten Siegesklasse-Sternenzerstörern, sogar den Mon Calamari-Sternenkreuzer Tatooine zu zerstören. 2 Jahre später, zu der Zeit der Kaamaas-Krise und dem Chaos um den wiederauferstandenen Großadmiral Thrawn, waren TIE-Jäger noch ein oft gesehenes Bild, wenn es um imperiale Raumschiffe ging. Sehr zu Admiral Gilad Pallions Missfallen wurden allerdings ein beträchtlicher Teil der TIE-Jäger durch die neueren Preybird-Jäger ersetzt. So kämpften beide Jägerklassen Seite an Seite gegen die Kampfschiffe der Neuen Republik. Letzte Einsätze. Im Jahr 23 nach der Schlacht von Yavin fanden die Solo-Zwillinge zusammen mit Tenel Kar und dem Wookiee Lowbacker einen abgestürzten TIE-Jäger im Dschungel von Yavin 4. Dieser war während der Schlacht von Yavin dort abgestürzt. Der Tatsache unbewusst, dass der Pilot, Qual, den Absturz überlebt hatte und seit mehr als 20 Jahren als Einsiedler im Dschungel lebte, begannen die Jedi-Kinder mit der Reparatur des Schiffes. Unter anderem verbauten sie einen Hyperantrieb in den TIE-Jäger, der es ihm ermöglichen würde, interstellare Flüge zu bewerkstelligen. Einige Zeit später nahm Qual die Kinder gefangen und zwang sie, den TIE flugfähig zu machen. Dank des Hyperraumantriebes konnte Qual schließlich mit dem TIE-Jäger fliehen und das Yavin-System verlassen. Auch die Schattenakademie nutzte die Ausgewogenheit der TIE-Jäger und Dutzende führten den Angriff auf Kashyyyk an. Allerdings war die Verteidigung von Kashyyyk wohl organisiert und mit Hilfe der Jedi-Kinder wurden zahlreiche TIE-Jäger zerstört. Zudem setzte die Schattenakademie bei ihrem Angriff auf Yavin 4 auch zwei speziell umgebaute TIE-Jäger ein. Diese waren mit einer Panzerung versehen, die sie für normale Sensoren praktisch unsichtbar machen würde. Ebenfalls war der Triebwerksausstoß abgedämpft worden, um eine frühzeitige Entdeckung zu vermeiden. Dutzende TIE-Jäger griffen immer wieder die Akademie an und hofften, die Jedi durch unzählige Luftangriffe zu zermürben. Doch auch dieser Angriff schlug fehl, und mit der Zerstörung der Schattenakademie endete auch die Ära des Zweiten Imperiums. Zur Zeit des Yuuzhan-Vong-Krieges stellten die TIE-Jäger noch immer einen entscheidenden Teil der imperialen Raumjäger dar und wurden unter anderem in den Raumwerften von Yaga Minor produziert. Während der Schlacht von Bastion kamen sie erneut zum Einsatz. Mit Hilfe der Informationen von der Jadeschatten konnten imperiale TIE-Jäger das Yamosk-Schiff gezielt angreifen und so eine katastrophale Niederlage noch einmal abwenden. Kurze Zeit später bei der Schlacht von Boros waren es erneut TIE-Jäger, die das Blatt wendeten. Unter anderem waren einige TIE-Jäger mit Droidengehirnen ausgestattet worden, um von dem Dreadnought-Kreuzer Knochenbrecher von Braxant abzulenken, der die Aufgabe hatte, Sklavenschiffe der Yuuzhan-Vong zu entern und Gefangene zu befreien. Den wohl wichtigsten Punkt zum Sieg der imperialen Restwelten steuerte ein einzelner TIE-Jäger bei, dem es gelang, den Lebenserhaltungstank des Yamosk direkt zu treffen und das Wesen zu töten. Ohne ihren Koordinator waren die Yuuzhan-Vong keine unüberwindbaren Gegner mehr und die Imperialen trugen schließlich den Sieg davon. Bei Esfandia setzten die Imperialen unter Großadmiral Pallion ebenso TIE-Jäger ein und hielten so die feindlichen Korallenskipper von den imperialen Großkampfschiffen ab. Den TIE-Jägern gelang es, die feindlichen Kräfte zeitweise davon abzuhalten, sich neu zu gruppieren, was Pallions Sternenzerstörern wichtige Zeit verschaffte. Die imperiale Fregatte Widowmaker unter Kapitän Arian Yaeg, die zusammen mit Luke Skywalker und anderen Jedi bis nach Sonama Secod vorgedrungen war, hatte eine volle Staffel TIE-Jäger an Bord. Diese wurden unter anderem dazu eingesetzt, einen flüchtigen Korallenskipper zu jagen, der ansetzte, das System zu verlassen und die Yuuzhan-Vong zu kontaktieren. Vermächtnis. Exzellente kleine Sternenjäger, nicht wahr? Psychologisch vielleicht nicht so eindrucksvoll wie TIE-Jäger, aber auf ihre eigene Weise absolut verlässlich. Moff Willem Disra über den Preybird-Jäger. Neben den Verbesserungen, welche der TIE-Jäger selbst erhielt, wurden basierend auf seinem Chassis auch einige Spezialanfertigungen entworfen. So wurden mehrere Aufklärermodelle entwickelt, die auf den TIE-Jäger zurückgingen. Zu diesen gehörten der TIE-EK-Jagdaufklärer, TIE-EK-Vanguard und der TIE-Scout. Diese wurden oft zur Fernaufklärung eingesetzt, bevor die Hauptstreitmacht eintraf und waren teilweise mit einem Hyperraumantrieb oder gar Schilden ausgestattet. Als dem Oberkommando klar wurde, dass sie bei Bodenangriffen auch Luftunterstützung benötigten, begann man bei Sina mit der Entwicklung eines neuen Modells. Heraus kam der TIE-BZ-Jäger, welcher mit einem Raketenwerfer ausgerüstet war, den man mit unterschiedlichen Geschosstypen laden konnte. Er wurde bei allen Bombardierungen und Bodenangriffen eingesetzt, bis er schließlich vom TIE-Bomber abgelöst wurde. Eine letzte Variante war der TIE-VB-Jäger, welcher mit seinen speziellen Systemen zur Feuerunterstützung eingesetzt wurde. Doch hatten diese früheren Modelle nur wenig Einfluss auf den späteren Ausgang des Krieges. Erst als der galaktische Bürgerkrieg sich ausweitete und die Rebellenallianz neue und vor allem schnellere Jägermodelle in Dienst stellte, begann das Imperium darauf zu reagieren. Bei Sina entschieden sich die Ingenieure nicht mehr dafür, das komplette Chassis des TIE-Jägers aufzubessern, sondern entdeckten die wirkliche Stärke des Designs: das Kugelcockpit. Mit einem neuen Antrieb, verbesserten Solarflügeln und verstärkter Bewaffnung fand sich dieses im neuen Entwurf des TIE-Abfangjägers wieder. Man erkannte die Stärken und Schwächen des TIE-Jäger-Entwurfes, je weiter der Krieg voranschritt, und entwickelte konsequent weitere Modelle. Kurz vor der Schlacht von Endor begann man bei Sina mit dem nächsten logischen Schritt bei der Weiterentwicklung des Kugelcockpits. Man baute es in einen neuen Jägerprototypen ein, welcher später den Namen TIE-Verteidiger tragen sollte, den viele für den besten Jäger seiner Zeit einstuften. Seine Produktionskosten und der Tod des Imperators bei Endor verhinderten seinen großflächigen Einsatz bis nach Ende des Krieges. Ebenfalls ein Mitglied der TIE-Serie war der TIE-Raptor. Entwickelt vom Kriegsherrn Singe kam diese Versuchsmaschine in der Schlacht von Salagas zum Einsatz. Sie bestanden an sich nur aus dem normalen TIE-Cockpit und vier kleinen Stummelflügeln. 10 nach der Schlacht von Yavin, zur Zeit des zurückgekehrten Imperators, entwickelte man basierend auf dem Standard-Kugel-Cockpit den TIE-D-automatisierten Jäger, bei dem es sich um einen Droiden-Sternenjäger handelte. Er besaß leicht abgewandelte Solarflügel, wie eine leicht andere Kugelkanzel, in der sich nun ein Ace-6 Droidengehirn von Cybord Galactica befand. Dennoch verwendete er weiterhin viele standardisierte Bauteile des TIE-Jägers und des TIE-Abfangjägers. Der Preybird wurde von Piraten für das Imperium produziert und ersetzte gegen Ende des Krieges den TIE-Jäger. Im Schlundzentrum entstand aufgrund der Isolation ein Jägertyp namens Super TIE-LN, welcher schneller als ein normaler TIE-Jäger war und ebenfalls Abfangjäger genannt wurde. Sinas Konzept wurde sogar für so erfolgreich gehalten, dass es zudem zwei TIE-Bodenfahrzeugableger gab. Zum einen den TIE-Mauler und die TIE-Raupe. Sie verfügten beide über einen Kettenantrieb und eine Kugelkanzel als Cockpit. Wie ihre Raumjägermodelle waren sie nur mit Laser- bzw. Blasterkanonen ausgestattet und verfügten über keinerlei Schilde. Immer wieder wurde versucht, Raumjäger von anderen Herstellern in die Flotte zu übernehmen, welche die Nachteile des TIE-Jägers ausgleichen sollten. Doch waren Modelle wie der A9 Vigilant Abfangjäger oder der I7 Kreischläufer nicht sonderlich erfolgreich und wurden in größeren Mengen nur während der Rückkehr des Imperators eingesetzt. Gegen Ende des Galaktischen Bürgerkrieges jedoch gelang es dem Moff Willem Disra durch einige dubiose Geschäfte mit Piraten, den Preybird-Jäger für die Reihen des Imperiums zu gewinnen. Dieser wurde in großer Stückzahl gebaut und fand auf einigen Sternzerstörern sogar Einsatz in den letzten Schlachten des Krieges. Da während des Krieges eine große Anzahl von Raumjägern beschädigt oder zerstört wurde, wurde deren Produktion immer weiter vorangetrieben. Dies führte letztendlich dazu, dass es im Verlauf der Zeit unzählige Ersatzteile und Raumschiffwracks gab, welche von einfallsreichen Individuen neu zusammengebaut wurden. Solche sogenannten Bastarde bestanden aus verschiedenen Raumschiffteilen und verfügten oft über die Merkmale von zwei oder mehreren Jägermodellen. Oft wurden hierbei aber auch TIE-Jägerteile wie die Solarflügel oder die Kugelkanzel in Jägertypen wie dem TYE-Flügler, Tri-Jäger oder dem X-TIE-Sternenjäger verbaut. Der TIE-Jäger inspirierte jedoch auch reguläre Jägerentwicklungen. So heuerte das Tenlos-Syndikat eine Gruppe von ehemaligen imperialen Ingenieuren um den Outlaw-Techniker Spang an, die für das Syndikat einen neuen Raumjäger entwickeln sollten. Der TIE-Jäger diente dabei, konzeptionell als auch als Hauptgegner dieses neuen Jägers, als Vorbild. Das Ergebnis war der Hornissen-Abfangjäger. Als im Zuge der Suche nach der Hand von Thrawn Anstrengungen unternommen wurden, um in die unbekannten Regionen aufzubrechen, entdeckte man dort die Chiss, jene Spezies, welche auch Thrawn angehörte. Diese verwendeten mittlerweile einen neuen Jägertypen, den Chiss-Klauenjäger. Dieser, so zum Staunen vieler Leute aus der bekannten Galaxis, war ein Hybrid aus imperialer und Chiss-Technologie. So besaß er 4 Flügel, welche klauenförmig nach vorn zeigten und an dessen Enden sich, ähnlich wie beim Tai-Abfangjäger, die Waffen des Schiffes befanden. Doch das auffälligste Merkmal war, dass der Jäger ebenfalls das Kugelcockpit des Tai-Jägers sowie modifizierte Versionen der Sina-Laserkanonen verwendete.